Engagement auf dem Land. Das ist diesmal das Thema im Grünen Salon. Wer sichert das Zusammenleben in Zeiten knapper Kassen? Den Kommunen fehlt das Geld, das spüren die Menschen im täglichen Leben, wenn soziale Projekte gekürzt oder gestrichen werden. Kann Zivilgesellschaft das auffangen? Wie sichern wir Sport- und Vereinswesen und kulturelle Angebote, wenn das staatliche Geld nicht mehr fließt? Darüber spreche ich mit Tina Bernhardt, Jugendprojekt Lupus Görlitz, Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse und Thomas Pilz von der Kulturfabrik MEDA in Mittelherwigsdorf im Grünen Salon im Muskauer Park.
Ja, meine Damen und Herren, hallo. Willkommen in Pücklers Park. Willkommen in Pücklers Park. Das kann ich Ihnen heute zum 11. Mal sagen. Das ist hier unser 11. Muskauer Salon Talk. Mein Name ist Christine Keilholz. Ich freue mich sehr, Leute zu sehen, die ich hier schon öfter gesehen habe. Wir haben hier schon eine kleine Stammkundschaft aufbauen können mit unserer kleinen Veranstaltung hier in diesem tollen Salon unter den grünen Bäumen. Hier im Winter ist es besonders schön, finde ich. Ich begrüße Kurt Panning. Das ist hier unser Gastgeber, Geschäftsführer, Stiftung Pückler Park Bad Muskau. Wir machen das hier zusammen seit inzwischen 2,5 Jahren. Das ist unsere 11. Veranstaltung. Geht schon eine ganze Weile. Und wie Sie wissen, hier im Grünen Salon nehmen wir uns gerne Zeit für die Themen, die hinter den Themen stecken. Hier in der Lausitz, in der dynamischsten Region Deutschlands. Das ist so, weil wir hier den Kohleausstieg haben und den Strukturwandel haben. Und das bringt die Dinge in die Bewegung. Und damit kommen viele Dinge einher, die man im Einzelnen besprechen muss. Und dafür haben wir hier den optimalen Raum. Ja, unser Thema heute ist Engagement. Engagement auf dem Land haben wir diesen Abend hier überschrieben. Es geht um das Zusammenleben, um Zivilgesellschaft im ländlichen Raum und das in Zeiten knapper kommunaler Kassen, denn jeder von Ihnen wird es irgendwie gespürt haben. Ja, wir haben einfach momentan ein Problem mit öffentlichen Geldern. Sie fließen nicht so, wie man es gern hätte. Kommunen fehlt einfach das Geld. Wir haben Landeshaushalte, die länger gedauert haben, Kreishaushalte, kommunale Haushalte, Städte und Gemeinden müssen sehen, wie sie ihre Einnahmen so organisieren, dass es auch für die vielen Ausgaben reicht, die sie haben. Und da gibt es dann immer Dinge, die drohen, zu kurz zu kommen, zum Beispiel Sport und Soziales oder auch Kultur. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier Leute habe aus diesen drei Bereichen, das die perfekte Besetzung für diese Runde. Ich fange mal an mit Thomas Pilz, heute zu uns gekommen aus Mittelherwigsdorf. Thomas Pilz ist 60 und leitet die Kulturfabrik MEDA. Das ist eine alte Nudelfabrik. Er ist gelernter Sozialarbeiter und Kommunalpolitiker. Hallo, Ihr Applaus. Den zweiten Herrn in der Runde, zu meiner Linken, Dirk Rohrbach, hier in der Gegend sicherlich sehr bekannt, ist aus Weißwasser, nicht wahr? Ja, stimmt. 53 Jahre alt und Sportmanager, nämlich der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, die ich niemanden von Ihnen erklären muss. Auch Ihr Applaus. Und ja, heute eingesprungen, etwas spontaner Gast, aber ich freue mich sehr, dass sie da ist, die Tina Bernhardt, die heute gekommen ist, weil ihr Kollege kurzfristig krankheitshalber ausgefallen ist. Tina Bernhardt ist 35 und ist Referentin im Projekt LUPO, also mitten in der Jugendarbeit hier in Ostsachsen tätig. Ihr Thema ist Jugend im Strukturwandel, interessiert uns alle sehr, was macht die Jugend im Strukturwandel. Und sie ist tätig hier beim Projekt LUPO, das ist angebunden an den Kinder- und Jugendring Sachsen. Hallo. So, und diejenigen, die öfter schon da waren, wissen, wie es läuft. Wir haben heute Zeit bis 20 Uhr. Zum Ende hin können Sie Fragen stellen, dann geben Sie einfach ein kurzes Handzeichen und dann kommt der Leo oder der Daniel. Hallo erstmal, ihr zwei, hinten. Leo Schöning und Daniel George. Einer von den beiden kommt mit dem Mikro und dann können Sie was sagen. Sie müssen aber dabei beachten, dass Sie aufgenommen werden. Wir nehmen die ganze Veranstaltung hier heute auf, denn das ist unser Muskauer Salon Podcast, von dem wir dann die 11. Ausgabe schneiden. Ja, dann steigen wir gleich ins Thema ein. Tina Bernhardt, Landeshaushalt, Ihr Projekt hängt am Kinder- und Jugendring Sachsen, hängt, wie der Name schon sagt, am Landeshaushalt von Sachsen. Der Landeshaushalt hat ziemlich lange gedauert dieses Jahr, der kam ja erst im Sommer zustande. Wie haben Sie denn das in Ihrer Arbeit gespürt?
Ja, wir hatten ein paar Projekte angeschoben im vergangenen Jahr und da der Haushalt noch nicht stand, konnten wir viele Projekte einfach nicht angehen. Ne? Also das, was wir hatten zwar so einen vorzeitigen Mittelabruf, aber so konkret in die richtige Arbeit konnten wir erst Mitte des Jahres gehen.
Was konkret für Projekte sind das denn? Was machen Sie da?
Wir haben einen kleinen Jugendfonds, den wir auszahlen können. Den konnten wir erst nach dem Sommer auszahlen. Wir versuchen diesen Jugendfonds aber kommunal anzubinden. Also, dass wir mit den Gemeinden zusammen die jungen Menschen mit der Kommunalpolitik zusammenbringen. Und das braucht natürlich Vorlauf. Und das hat dann, ja, war schwierig, eine Herausforderung, genau.
Thomas Pilz, wie haben Sie das gespürt dieses Jahr? Also Landeshaushalt kam erst im Sommer zustande, der Kreishaushalt in Görlitz ist, soweit ich weiß, jetzt auch durch.
Muss ich auch überlegen.
Ja, man verliert den Überblick so ein bisschen.
Ja. Also, wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, ich habe das überhaupt nicht gespürt, also weder Vor- noch Nachteil. Weil ich, also wir auch in der Kulturfabrik nicht in dem, also jetzt, wie man es vielleicht vermutet, von Förderungen abhängig sind. Also wir arbeiten, wir sind ein sehr gemischtes Projekt, also wir haben ein wirtschaftliches Standbein, wir betreiben die Kulturfabrik als Gäste- und Seminarhaus. Das heißt, wir haben im Jahr ungefähr 1300 Übernachtungen, bewirten und beherbergen Seminargruppen das Jahr über und davon können wir leben, also sprich zwei Menschen können davon leben. Ansonsten vermieten wir Wohnraum in dieser Fabrik an eine gemeinschaftliche Wohnform, also eine Wohngemeinschaft, die drei Generationen, zurzeit sind es 10 Menschen, die da leben. Und wir betreiben mit einem Verein, der Kulturfabrik MEDA e.V., im Erdgeschoss einen Kultur- und Veranstaltungsbetrieb. Also sprich, wir haben einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche eine Veranstaltung, nämlich in der Regel einen Kinofilm. Also wir sind seit 30 Jahren ein Kino bei uns auf dem Dorf, oder seit fast 30 Jahren, 2027 werden wir 30. Haben eine kleine Kneipe, in der auch zum Beispiel dann in dem Gäste- und Seminarbetrieb gekocht wird und so weiter. Das hängt dann alles miteinander ein bisschen zusammen. Ich überlege gerade ein Beispiel, wäre das hier in Bad Muskau vielleicht, also am ehesten vielleicht vergleichbar mit der Turmvilla. Allerdings nicht gefördert. Also mit dem Unterschied vielleicht. Und diese Kultur- und Veranstaltungstätigkeit, das macht unser Verein. Wir sind 28 Mitglieder. Ehrenamtlich. Also das heißt, da steckt das Bedürfnis dahinter, etwas zu tun bei uns im Dorf, Dinge anzubieten und bisher funktioniert das.
Das heißt, es ist Ihnen gelungen, was ja an vielen Orten versucht wird, ein altes Industriegelände, für das es jetzt nicht mehr wirklich eine Verwendung gab, neu zu beleben, dort etwas aufzuziehen über viele Jahre. Es gelingt an vielen Orten nicht, in Mittelherwigsdorf ist es gelungen. Wie kam es denn dazu?
Also erstmal würde ich bezweifeln, dass das an vielen Orten nicht gelingt. Ich kenne eigentlich, gerade was die Umbenutzung von Industriekultur und so weiter betrifft, eigentlich viele gelungene Beispiele, auch sehr unterschiedlich. Aber was jetzt Mittelherwigsdorf betrifft, ja, also ich bin Mittelherwigsdorfer, ich bin da geboren 1965 und jetzt so hängt das wirklich zusammen. Als Kind habe ich vor dieser Gründerzeitfabrik gestanden und habe gedacht, das ist ein Schloss. Ich habe das immer für ein Schloss gehalten, nie für eine Fabrik. Wenn Sie das sehen, schauen Sie es mal im Internet an, werden Sie das vielleicht verstehen. 1907 gebaut, also irgendwie sehr schön, ein bisschen verschnörkelt und so weiter. Und 1990 sollte das abgerissen werden, weil das stand schon ungefähr 8 Jahre leer. Scheiben, also wie man das so kennt, Scheiben eingeschlagen, aus den Dachrinnen wuchsen schon Bäume fast. Also, und ich habe gedacht, nee, mein Schloss, das kann man nicht abreißen. Und habe die Denkmalspflege eingeschalten und die Denkmalspflege hat den Abriss verhindert. Und dann war ich allerdings gefordert. Dann habe ich das gekauft, das Haus, und habe das ab 1997 zusammen mit einem immer größer wachsenden Freundeskreis genauso entwickelt, dass es heute uns gelingt. Und uns war eigentlich von Anfang an wichtig, nicht noch einen Ort zu schaffen, der über Förderung quasi Angebote entwickelt, sondern eigentlich das zu machen, wozu wir Lust haben. Unsere Unabhängigkeit war immer wichtig. Also das, was aber nicht heißt, dass wir keine Förderungen in Anspruch nehmen, wenn wir zum Beispiel Projekte machen, wo wir sagen, ja, wir haben Lust, mal, was weiß ich, in unserem Dorf. Wir haben zum Beispiel nach der Corona-Zeit, beziehungsweise eigentlich in der Corona-Zeit, haben wir gemerkt, dass wir, so arbeiten wir auch in unserem Verein, dass uns das sehr beschäftigt. Was passiert da mit uns? Was passiert in der Gesellschaft? Unter unseren, sagen wir, 28 Mitgliedern war die gesamte Meinungsbreite der Gesellschaft zur Corona vertreten. Also Leute, die die Maßnahmen total abgelehnt haben, bis welche, die gesagt haben, wenn wir nicht am Einlass kontrollieren, ob die Leute geimpft sind, komme ich nicht mehr ins Kino, weil ich Angst habe davor, mich anzustecken. Also es war alles da. Und da haben wir ein Projekt entwickelt, das hieß Leben, Sterben, Feiern, weil wir gemerkt haben, das, was in der Unterschiedlichkeit uns miteinander verbindet, war die Frage, ja, wie gehen wir eigentlich mit Krankheit, mit Tod, mit all diesen Dingen um? Und dieses Projekt haben wir zum Beispiel uns von der Kulturstiftung des Freistaates und auch vom Kulturraum, hatten wir dort zur Förderung beantragt und haben das Geld auch bekommen und konnten ein Jahr lang zu dem Thema, ein ganz wunderbares Projekt war, das bei uns im Dorf, mit dem Dorf zusammen eigentlich so, dass die Frage, diese Fragen thematisieren.
Aber abgesehen davon ist die Kulturfabrik MEDA sozusagen eine finanziell selbst tragfähige, genau, Organisation, made by Zivilgesellschaft.
Genau, wir tragen uns selber und das schafft uns, also mir auch ziemlich viel Ruhe. Macht mich auch entspannt,
man muss halt wirtschaften.
Schafft auch einen Zugang zu den Fragen, um die es eigentlich geht, auch heute geht. Also wie organisieren wir den sozialen Zusammenhalt im Dorf? Und ich würde zum Beispiel, aus meiner Perspektive würde ich sagen, es ist nicht zuerst eine Frage des Geldes. Also ja. Es ist nicht zuerst die Frage, ob unser Dorf solvent ist oder nicht, sondern die Frage, wie der soziale Zusammenhalt in unserem Dorf stattfindet, kommen andere Fragen vorher.
Dirk Rohrbach, würden Sie das so bestätigen? Sie sind ja, habe ich nicht dazu erwähnt, auch Kommunalpolitiker in Weißwasser und nebenbei managen die Füchse, die sind eine sportliche Institution. Jeder, der Eishockey kennt in Deutschland, kennt die Füchse. Das ist eine sportliche Institution weit über Weißwasser hinaus, aber trotzdem, sie sitzen auch im Stadtrat und Weißwasser ist finanziell, soweit man hört, nicht auf Rosen gebettet. Wie kriegen Sie das unter einen Hut?
Ja, das stimmt, aber man hört ja schon diese Vielfalt und das macht unsere Lausitz aus, ob Sport, Kultur, aber die Ideen, die Facetten und das Entscheidende, hier sind immer Player, im Sport heißt es Player, Akteure kann man auch sagen, im Vordergrund, die diesen Weg gehen und die Motivation, die anderen mitzuziehen. Und so sehe ich mich auch, aber viele andere, wenn diese Leute nicht geben würde, die Idee nach der Wende, also Mitte der 90er Jahre, sowas zu kaufen, das Schloss, ihr Schloss, das ist ja ähnlich wie bei mir, meine Eishalle ist es nicht natürlich, aber genauso darum geht's. Natürlich ist es in der Kommunalpolitik auch wichtig, finanziell gut aufgestellt zu sein, was die Stadt Weißwasser seit einigen Jahren leider nicht mehr ist. Trotzdem haben wir gute Möglichkeiten, bis dato, was die Vereinslandschaft angeht. Wir haben meiner Meinung nach immer noch ein vielfältiges Sportangebot. Wir haben mit dem soziokulturellen Zentrum eine Begegnungsstätte, die sich besonders gleichen. Also hier in der Lausitz, muss ich schon sagen, ein Aushängeschild ist, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben aber auch andere Vereine und die natürlich diese Lebensqualität hier in die Lausitz bringen oder speziell nach Weißwasser. Das ist sicherlich richtig und dass viel dieses Ehrenamt, dieses Herzblut in die Sache stecken und nicht nur für sich selber, sondern für die Gesellschaft. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. So kann das gut gemeistert werden. Sicherlich muss man auch klar und deutlich sagen, wir stehen aktuell mit der Stadt Weißwasser im Haushalt 25, was wir noch nicht beschlossen haben, was jetzt in der nächsten Sitzung sein soll im November. Also das heißt schon, wir beschließen den Haushalt für dieses Jahr, wo das Jahr schon fast vorbei ist, mit einem großen Defizit, wo natürlich dann die Frage ist, wo können wir, wo müssen wir sparen? Und da stehen natürlich die freiwilligen Aufgaben zuerst an. Und freiwillig ist auch Sport, ne? Und das sind gerade die Vereine, die natürlich dazu beitragen, diese Lebensqualität zu haben. Und der Strukturwandel, wie wollen wir hier diese Dynamik, die Sie ansprachen, reinbekommen, wenn es irgendwo stockt oder wenn es nicht nach vorne geht? Oder wie will ich hier Leute begeistern, in die Lausitz zu kommen, Familien herzukommen, wenn ich nicht die weichen Standortfaktoren habe? Und ich meine, bei uns im Profibereich, wenn Spieler kommen hier nach Weißwasser, da geht's erstmal, okay, wie sind wir aufgestellt?
Da sind wir jetzt mitten im Strukturwandel. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, Geld zu verteilen an Kommunen für die ein oder andere Aufgabe, die da ist, oder für die ein oder andere Investition, die man gerne hätte und die mit anderen Möglichkeiten nicht finanzierbar ist. Wie gut haben die Kommunen sowas genutzt?
Also zumindest so gut, dass erstmal, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, gefasst bekomme, dass also in der ersten Förderperiode, die Ende 2026, rund 1 Milliarde, ich glaube 970 Millionen haben da zur Verfügung gestanden. Und dieses Geld ist alles bewilligt. Das war eine große Herausforderung, zu gucken, wie gibt man eigentlich als Region in doch relativ kurzer Zeit so viel Geld aus, was man normalerweise im Alltag nie zur Verfügung hat. Also wie bindet man das? Gibt es überhaupt also genügend auch Firmen, die das Geld dann letztendlich auch umsetzen können und so weiter und so fort? Das ist aber gelungen oder ist dabei zu gelingen, das ist schon mal gut. Wenn ich das richtig weiß, ist Weißwasser auch an einigen Stellen Nutznießer klingt so komisch, also völlig berechtigt, beteiligt an diesen Geldern, der Bahnhof, zum Beispiel. Aber ich habe nicht alle diese Projekte im Kopf. Also wie gesagt, das ist ein Ehrenamt, wir dürfen auch nicht mit abstimmen, wir beraten diesen Prozess. Ich bin dort berufen worden als Vertreter sozusagen zivilgesellschaftlicher Organisationen. Und das ist kein ganz einfaches Prozedere und kein ganz einfacher Prozess. Da gibt es auch viel Streit. Aber ich will nochmal auf den ersten Teil der Frage vielleicht eingehen. Wir kommen sicherlich nochmal zu diesen ganzen Fragen Strukturwandel, was man da auch vielleicht besser machen kann. Also Gemeinden haben ja grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen. Also ich kann mich erinnern, dass Weißwasser, als Kreisrat kann ich mich da erinnern, dass Weißwasser ja auch bessere Zeiten hatte. Also Zeiten höherer Gewerbesteuereinnahmen, wo Weißwasser sozusagen beneidet worden ist, eher von anderen kreisangehörigen Gemeinden, weil man also über die LEAG und über Unternehmen hier in der Region eigentlich gut ausgestattet war. Und wenn man da über den ganzen Landkreis schaut, vielleicht auch noch den Landkreis Bautzen sich mit anschaut, dann sind die Voraussetzungen sehr, sehr unterschiedlich. Und das hängt auch ein Stück weit von dem Geschick von Bürgermeistern, von Gemeinderäten, von Stadträten ab, wie man mit den Situationen umgeht. Ich komme aus einer Gemeinde in Mittelherwigsdorf, das ist übrigens am Rande des Zittauer Gebirges. Wir sind sozusagen das Tor zum Naturpark Zittauer Gebirge, also die letzte Gemeinde vor der Stadt Zittau. Wir haben jetzt wir haben eine normale, sage ich mal, Gewerbeausstattung in unserem Dorf. Also Gewerbegebiete sind, wir haben zwei Gewerbegebiete, sind relativ normal belegt. Wir profitieren ein bisschen davon, dass wir im Speckgürtel quasi von Zittau sitzen. Aber wir haben eben als Gemeinde uns bei dem Thema erneuerbaren Energien relativ früh gut bewegt. Also es war ein Thema, wir sind da jetzt nicht vorangeschritten, haben gesagt, wir brauchen unbedingt Windräder oder wir brauchen Photovoltaik oder wie auch immer. Aber wir haben an den Stellen, wo diese Themen auf uns zukamen, haben wir zwei Sachen richtig gemacht aus meiner Sicht. Erstens, wir haben Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Das heißt, wir haben den damit verbundenen öffentlichen Diskurs auch geführt. Also wir haben den nicht in den Wohnstuben führen lassen und dass dann groß als Bürgerinitiativen entstanden sind und so weiter, sondern wir haben den von vornherein öffentlich geführt, in öffentlichen Gemeinderatssitzungen, in Bürgerversammlungen. Und wir haben, und im Gemeinderat natürlich auch, und wir haben mit den Firmen so verhandelt, dass unsere Gemeinde und genau diese Zwecke, um die es eigentlich geht, nämlich Förderung dieser freiwilligen Leistung, dass unsere Gemeinde davon profitiert. Und zwar in nicht unerheblichem Umfang. Für eine kleine 3000 Seelengemeinde haben wir jedes Jahr jetzt einen Haushalt, der wirklich durch diese Firmen, die die Photovoltaikanlagen betreiben und die die Windräder betreiben, in der Größenordnung von 30.000 Euro jedes Jahr, Geld in die Kasse spielt, über das die Gemeinde verfügt und sozusagen Dinge des sozialen Zusammenhalts auch finanzieren kann.
Ja, das ist ja auch ein Effekt der Energiewende, dass es einfach durch erneuerbare Energien Gemeinden Einnahmequellen beschert, damit sie selber damit wirtschaften können. Das ist eine Neuerung, die wir haben in der Region.
Wir reden über Engagement auf dem Land beim Muskauer Salon Talk. Kommunen sind finanziell am Limit, soziale Wohltaten müssen überprüft werden. Was macht das mit dem Zusammenleben im ländlichen Ostdeutschland? Das ist unser Thema mit Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Eishockeymannschaft Lausitzer Füchse, mit Thomas Pilz von der Kulturfabrik MEDA, ein soziokulturelles Zentrum in Mittelherwigsdorf in Ostsachsen und mit Tina Bernhardt, Referentin beim Jugendprojekt Lupus in Görlitz.
Tina Bernhardt, Sie sind jetzt zuständig für Jugend im Strukturwandel. Wir interessieren uns ja alle dafür, was die Jugend im Strukturwandel will, was der Jugend wichtig ist. Diese Themen erneuerbare Energien, wie wichtig sind die unter Jugendlichen?
Also so unterschiedlich, wie wir Erwachsene das wahrnehmen, sind noch die jungen Menschen. Viele interessieren sich für erneuerbare Energien, andere sagen, ja, das gefällt mir nicht, ich will meine Felder sehen, die sind eher ländlich geprägt. Das ist total vielfältig. Was ich sagen kann, ist, dass, nochmal anknüpfend an die Kommunen, also die Kommunen können vom Strukturwandel nur Gelder umsetzen, wenn sie natürlich gewisse Eigenmittel auch mitbringen. Und das können kleinere Kommunen nicht. Und das ist eine Herausforderung, die wir wahrnehmen. Und selbst wenn es dann dazu kommt, dann wird die Jugend ganz spät eingebunden. Ne? Also wenn ich von eurem Beispiel höre, das ist also sowieso, ne? Mitmach Herwigsdorf ist uns ein Begriff, aber wenn die Bürger mit bei Gemeindeversammlungen und so weiter mit eingebunden werden, da kommen meistens nicht die jungen Menschen, weil die kommen nicht 18 Uhr. Ne? Also diese Einbindung von jungen Menschen, die brauchen natürlich andere Formate und andere Zeiten und auch ein bisschen, sage ich mal, anders aufbereitet. Ne? Und ganz wichtig ist, dass sie auch merken, dass sie was bewegen können. Es ist nicht immer, dass junge Menschen da irgendwie einen Forderungskatalog mitbringen oder einen Wunschkatalog, das will ich jetzt alles, sondern dass sie schon gerne mitreden wollen zu den Themen, wo sie eine Meinung haben, wo sie auch Ahnung haben und sich einbringen wollen.
Wie gut wird das dann umgesetzt aktuell im Strukturwandel in Sachsen? Das heißt ja immer, Strukturwandel ist natürlich dafür da, um für die Jugend, für die jungen Menschen bessere Voraussetzungen zu schaffen. Das Ganze tritt ja dann letztlich erst 2038 in Kraft und dann werden viele, die jetzt in die Schule gehen, dann sicherlich hoffentlich in der Region Fachkräfte sein und werden sesshaft sich niedergelassen haben und möglicherweise auch Kinder bekommen haben. Wie sehen denn das die Jugendlichen und werden sie denn überhaupt auch adressiert von der Politik, so wie sie das gerne möchten?
Ich würde sagen, das ist noch ausbaufähig.
Genau. Also ich würde sagen, nein.
Ja, danke.
Also,
da war ich jetzt ein bisschen zurückhaltend.
Also zwar nicht, weil man das nicht will, sondern weil man einfach auch nicht weiß, wie. Wie macht man das eigentlich? Und dann, wenn dann nicht sofort das schlüssige Konzept da ist und man hat im Grunde genommen nicht die Geduld, den Erfahrungsraum überhaupt erstmal zu öffnen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich junge Leute mit einbeziehe und so weiter. Man muss ja bis 2026 1 Milliarde Euro ausgeben. Also in diesem Spannungsfeld passiert dann am Ende nicht viel. Wir haben zumindest im Begleitausschuss versucht, und da muss ich jetzt, wir haben versucht, dass die Beteiligung von überhaupt Bürgerbeteiligung im Allgemeinen und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in dem Scoring, nämlich in der Bewertung von Projekten, eine Rolle spielt. Also dass Projekte, die nachweisen, dass sie Beteiligungsformate durchgeführt haben.
Aber es wird aus unserer Sicht nie ganz so gut angenommen. Denn wenn wir in die Gemeinden kommen und da wird ein Strukturwandelprojekt umgesetzt, dann wird es geplant, meistens, wenn gerne mit Bürgern noch zusammen, aber nicht mit jungen Menschen. Genau. Dann wird das Planungsbüro beauftragt, das Planungsbüro plant es und dann geht es in den regionalen Begleitausschuss. Dort wird die Planung dann bewilligt und so wird es umgesetzt. Und junge Menschen können im Zweifel dann noch die Wandfarbe auswählen. Da fängt es an, ne? Also junge Menschen zu beteiligen, also der Beteiligungsparagraph, der ist seit 2018 in Kraft. Gemeinden und Landkreise sollen junge Menschen beteiligen an den sie betreffenden Lebensbereichen. Und das sind natürlich ganz vielfältige, ne? So wie Sie vor uns gesagt haben, das ist mein Schloss. Da waren Sie noch ganz jung, ne? Und so geht es auch jungen Menschen. Also die wollen nicht nur über den Fußballplatz entscheiden, sondern auch über Orte in ihrem nahen Umfeld. Und das müssten die Gemeinden viel eher angehen. Das müssten aber auch Kitas, ne? Also das leben die Kitas schon. Aber junge Menschen sind es auch gar nicht gewohnt, beteiligt zu werden und gehört zu werden. Deswegen trauen sie sich auch ganz oft nicht, Dinge zu sagen. Und wenn man eine Informationsveranstaltung, wie gesagt, 18 Uhr oder 9 Uhr am Sonntag für die jungen Menschen anbietet, dann werden die wahrscheinlich nicht kommen. Und da braucht es die Jugendarbeit. Da braucht es die Jugendarbeit, die mobile Jugendarbeit, die immer weiter gekürzt wird im Landkreis Görlitz. Was natürlich, ne, also das machen die ja nicht mit Absicht, sondern das sind halt die finanziellen Voraussetzungen, die gerade da sind. Und es braucht aber auch Experten, die die Gemeinden auch unterstützen. Wie mache ich das? Ne? Wie mache ich so eine Veranstaltung? Und da gibt es Experten. Die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung, das sind unsere Kollegen oder wir jetzt im Landkreis unterwegs. Genau.
Ist Politik so unbeholfen in der Ansprache junger Menschen? Also ich weiß, es gibt eine Menge Studien auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Wie sprechen wir Jugend richtig an? Wie kriegen wir Jugend in Prozesse rein?
Es ist eine Frage, der Haltung. Also wir haben mit unterschiedlichen Gemeinden zu tun. Wir begleiten unterschiedliche Gemeinden. Und da gibt es eine Bürgermeisterin, die halt zur Dönersprechstunde einlädt und macht da halt so ein Austauschformat, ne? Und da werden die Hemmungen von jungen Menschen, mit einer Bürgermeisterin in Kontakt zu kommen, werden abgebaut. Und da kommt man eher mal ins Gespräch und kann auch mal die jungen Menschen fragen, hey, wir haben jetzt hier so einen Platz. Wie soll denn der in 10 Jahren aussehen? Also wenn man den jungen Menschen den Gestaltungsspielrahmen sagt, ne, wir müssen in 10 Jahren ungefähr, müssen wir gucken, was da entstehen soll. Was braucht denn eure jüngere Generation? Ne, das ist eine Frage der Haltung.
Herr Korbach, was braucht die jüngere Generation? Fußballplätze haben wir jetzt hier schon mehrfach gehört. Das ist nicht ganz Ihr Sport, aber...
Kann alles. ich sehe es. Es ist sehr interessant, dass man, wie man die jungen Leute erreichen muss. Aber ich sage auch klar und deutlich, es ist nicht nur eine Bringepflicht, auch eine Holepflicht. Wenn ich was erreichen möchte, ich hatte vorhin von Playern erzählt, ne? Warum machen wir das, ne? Warum sind nicht alle Player oder ziehen damit? Ich bin der Meinung und ich meine, wir haben knapp 200 Jugendliche bei uns im Verein. Wir haben einen guten Fußballverein, wir haben einen Ringerverein, wir haben Fechten, wir haben Tanzen, sehr attraktiv Vereine. Und das denke ich schon, aber auch die kulturellen Vereine, so soziokulturelles Zentrum, das ist ja die Basis, ne, wo man dieses Feedback bekommt, was braucht man. Und da muss man natürlich ins Gespräch gehen. Aber wenn ich jetzt mehrere Optionen habe und anbiete, ist es auch aus meiner Sicht, wenn ich mittragen möchte, muss die Jugend auch diesen Schritt gehen. Also ich kann sie nicht irgendwo locken und jetzt kommt mal bitte oder, ne, also es gibt ja viele Formate, wo die Jugend mit sich dran beteiligen soll. Ich meine, wir haben auch Bahnhof ist ein Projekt, ist, wir haben nicht so viele, aber ein Projekt ist der Bahnhof, wo Bürgerbeteiligung waren, wo auch die Vereine abgefragt wurden, auch junge Leute abgefragt worden sind. Und da sehe ich natürlich, klar ist die Hemmschwelle für die Jungen schwierig, ne? Kann ich mich jetzt damit einmischen, kann ich dann meine Meinung sagen. Das ist dann unsere Aufgabe, das natürlich zu öffnen, die Türen. Aber ich sehe es auch teilweise eine Bequemlichkeit und dass die jungen Leute auch, weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, aber ich denke eigentlich, so wenn ich es im Stadion sehe, trauen sie schon, aber vielleicht gerade in die Richtung zu gehen, was würdet ihr jetzt machen im Rahmen des Strukturwandels, was würde euer Projekt sein? Und das, finde ich, sollte auch mehr von den jungen Leuten herauskommen, dass wir nicht laufend zugehen müssen jedes Mal und fragen, naja, was wollt ihr denn eigentlich? Und im Endeffekt kommen wir nicht weiter. Und wenn ich das 20 Mal frage, ehrlich gesagt, ist 2 Jahre vergangen und es ist nichts passiert.
Aber wir als Erwachsene sind schon dafür zuständig, Informationen auch den jungen Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ich habe ja beides gesagt, bringe und hole Pflicht.
Das stimmt, aber wenn wir so unterwegs sind, viele Menschen oder viele junge Menschen vom Strukturwandel haben die zwar schon mal was gehört und gerade in Weißwasser, ne, wenn da der Opa da noch im Tagebau gearbeitet hat und so, dann ist denen das bekannt. Aber was die Folgen sind oder was gerade für Geld in die Regionen gebracht werden könnte oder wird, das wissen die nicht. Also da muss man schon sagen, dass man den jungen Menschen auch die Informationen zur Verfügung stellen sollte und ein-, zweimal mehr vielleicht als nur einmal.
Das machen sie ja.
Naja, wir haben natürlich im ländlichen Raum immer so die Herausforderung, wie komme ich von hier nach da, wo was los ist. Wenn Sie in Mittelherwigsdorf, einem kleinen Dorf, etwas aufziehen, es ist Ihnen ja gelungen, da was aufzuziehen, aber Sie machen da ja auch Veranstaltungen. Was ist denn da so Ihr Kreis? Wie weit kommen die Leute da hin? Und wie schaffen Sie es, da diese Magnetwirkung zu entfalten?
Der große Vorteil bei uns ist, dass wir unmittelbar am Bahnhof, also Mittelherwigsdorf hat einen Bahnhof. Wir liegen an der Bahnstrecke Dresden-Zittau bzw. Liberec-Zittau. Und es gibt auch noch eine zweite Bahnstrecke dann, also die Nordböhmische Eisenbahn biegt bei uns auch noch ab. Das heißt, wir haben 2 Bahnlinien, die sich in Mittelherwigsdorf treffen. Ungefähr alle 2 Stunden, nee, in 2 Stunden fahren ungefähr 3 Züge in jede Richtung. Ja, sehr, so ungefähr, so ganz grob. Das ist ein Vorteil für uns. Da kommen also die Leute auch von weiter weg sozusagen. Also für unsere Seminare zum Beispiel haben wir jetzt nicht die Stammkundschaft aus Mittelherwigsdorf, sondern eher aus den größeren, aus Ballungszentren Dresden, Leipzig, Cottbus, auch Berlin. Ansonsten jetzt habe ich die Frage vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ist Ihr Einzugsgebiet? Das haben Sie gerade gesagt.
Es ging um die Bequemlichkeit. Ja. Die Frage ist, wie locke ich die Leute, wie kommen die eigentlich herzu?
Und, letztlich auch, wie gelingt einem das dauerhaft, wenn man damit eine alte Nudelfabrik bespielen will?
Ja, man baut sich über viele Jahre einfach ein Publikum auf und verschafft sich eine Attraktivität dadurch. Also das die Leute einfach kommen dann am Ende. Und wenn Sie mich das vor 10 Jahren gefragt hätten oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich, weil da waren wir sehr abhängig von Konjunkturen, von Zeitgeisten, wie auch immer. Also mittlerweile haben wir doch eine stabile Besucherzahl von ungefähr zwischen 30 und 40 Besuchern pro Veranstaltung. Was, will ich nochmal daran erinnern, wir im Ehrenamt uns hilft, dass sich das Ganze rechnet, ohne dass wir auf Förderung angewiesen sind. Das ist, glaube ich, da braucht man Geduld. Das ist auch eine Tugend, die wir hier in der Gegend nicht unbedingt mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also wir sind oft zu früh aus meiner Sicht verzweifelt, weil wir nicht den Blick haben, dass die Dinge einfach, dass Veränderungen einfach auch viel Zeit brauchen. Und das würde ich darauf antworten. Das Zweite ist, wenn ich jetzt nochmal auf die Kinder und Jugendlichen mich beziehe, also ich würde jetzt zum Beispiel von Jugendlichen nicht unbedingt erwarten, dass sie ein Projekt entwickeln für den Strukturwandel. Als Jugendlicher ist das vielleicht nicht das vordergründige Thema. Also
aber zumindest ist ein kleiner Teil für ein Projekt.
Nee, ich bin ja noch nicht fertig. Das ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist doch eigentlich, was kann ich machen, dass Kinder und Jugendliche ihr Lebensumfeld als eins begreifen, wo sie zu Hause sind, wo sie eigentlich auch mal gefordert sind, das spürt man ja auch, in der Verantwortung zu sein für diese Heimat, für diese Gegend, für das eigene Zuhause. Und da muss ich eigentlich anfangen. Ich muss sie für das, was um sie herum passiert, interessieren. Also unser Dorf zum Beispiel, unsere Dorfschule hat ein Projekt, das, Sie haben das schon erwähnt, Mitmach-Herwigsdorf, das ist auch ein sehr schöner Name, finde ich, also Mittel-Herwigsdorf, Mitmach-Herwigsdorf. Im Rahmen dieser Initiative Mitmach-Herwigsdorf veranstaltet unsere Schule zum Beispiel jedes Jahr eine Dorfrallye. Wir haben eine Grundschule, 1. bis 4. Klasse, da gehen die Schüler raus ins Dorf, legen selber vorher fest, was sie dieses Jahr besuchen wollen. Wir sind 4 Teildörfer und dann marschieren 60, 70 Kinder los in Gruppen und gucken sich verschiedene Orte an, besuchen Orte. Dann treffen die sich bei uns im Dorfsaal, also das ist jetzt nicht die Kulturfabrik, sondern das Gütchen heißt das bei uns, und überlegen, was gefällt ihnen und was gefällt ihnen nicht, was hätten sie gern anders. Und dann begleitet von der Kinder- und Jugendstiftung ist das am Anfang geworden, mittlerweile läuft das sehr selbstständig, und dann werden Projekte entwickelt aus dem, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was hätte ich gern anders. Und dann kriegen die Bälle in die Hand, dann wird abgestimmt, was hat die Mehrheit. Und dann wird, das ist glaube ich das Wichtigste, dann muss die Gemeinde und der Gemeinderat dafür sorgen, dass das nicht keine Show war, sondern dass die Kinder merken, aha, das wird tatsächlich gemacht. Das heißt, es ist nicht egal, wo ich mein Bällchen dahin tue, für welches Projekt, wo ich meine Stimme abgebe. Und das setzt sich weiter fort, das ist 1. bis 4. Klasse. Dann haben wir einen Jugendstammtisch bei uns im Dorf, der eben auch solche Projekte für sich entwickelt. Eins setzen wir bei uns in der Kulturfabrik um, ein Jugendkino, das findet jetzt kommenden Dienstag wieder statt. Da kommen die Jugendlichen und sagen, und machen alles mittlerweile selber. Die wählen den Film aus, die bedienen die Technik, die stehen am Einlass. Und die stehen in der Küche.
Und waschen hinterher ab.
Nein, nicht waschen ab, sondern das letzte Mal haben sie Pizza gemacht, diesmal machen sie Burger. Und das ist voll, da kommen auch 40, 50 Eltern, junge Leute, und manchmal bringen sie ihre Eltern noch.
Diese Verantwortung für die Heimat, die Thomas Pilz gerade ansprach, Tina Bernhard, wie weit ist die denn verbreitet unter den Jugendlichen in der Region? Wie weit ist man wirklich mit 15, 16, 17 Jahren fokussiert auf das Dorf, in dem man wohnt, auf den Dorfgasthof oder den Stammtisch, der da stattfindet, das, was im soziokulturellen Zentrum gemacht wird? Oder denken die jungen Leute nicht einfach erstmal, Hauptsache ich habe schnell meinen Abschluss und dann gehe ich nach New York?
Also mit den jungen Menschen, mit denen ich jetzt die letzten 3 Jahre geredet habe, es ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der sofort weg will. Die meisten wollen gerne hier bleiben, die mögen die Landschaft, ihre Familie vor Ort, die Möglichkeiten, die sehen die Möglichkeiten. Und wir waren letztens mit dem regionalen Planungsverband Niederschlesien-Oberlausitz unterwegs und haben Workshops mit jungen Menschen gemacht. Die wollen ein regionales Planungskonzept erstellen und wollen das gerne mit der Beteiligung von jungen Menschen machen. Und da sind einige junge Menschen sogar aus anderen Städten extra nach Hoyerswerda zurückgekommen, um da für ihre Heimat einzustehen und zu sagen, ja, wenn meine Ausbildung vorbei ist, dann möchte ich wiederkommen. Und ich möchte, dass da so mit der Zugverbindung, gibt es so ein paar kleine Stellschrauben, und den jungen Menschen zuzuhören, das ist total wichtig. Und die haben richtig tolle Hinweise gegeben. Und das ist nicht der Fußballplatz. Ne? Es sind gemeingesellschaftliche Themen, die Gemeinschaft im Gesamten betreffen. Und das ist ganz oft zu beobachten, dass junge Menschen sich wirklich für alle Gedanken machen, nicht nur für sich. Also ich glaube, hier gibt es ganz tolle junge Menschen, die ihre Heimat lieben und gerne hierbleiben wollen.
Ganz bestimmt, das macht auch Hoffnung, aber trotzdem haben wir halt gerade Haushaltslöcher all überall. Und bei den vielen Dingen, die man so machen könnte, Ideen gibt es da sicherlich einige, um die Region attraktiver zu machen für die jüngeren Menschen, für die älteren Menschen, für die mittelalten Menschen. Das ist trotzdem immer die Frage, wie finanziert man das, wenn man das Geld im Haushalt nicht findet? Wie kann man das praktisch angehen, Dirk Rohrbach?
Ja, das ist wirklich die entscheidende Frage. Sie hatten es vorhin erwähnt, nicht nur die kleinen Städte oder Kommunen haben Probleme. Ich denke, wenn man die Lausitz betrachtet, gibt es nur wenige Flecke, die vielleicht aus eigener Kraft diese Eigenanteile, und da reden wir beim Strukturwandel teilweise mit 5%, 10%, 5%, überregional 2,5%. Ne?
Also bei uns sehr geringe Eigenanteile.
Nicht mal das schaffen wir. Ja. Teilweise, wo wir ja sagen, ich meine, der Bahnhof ist das eine, wir haben die Waldeisenbahn noch zwei, drei andere Projekte noch. Aber das Entscheidende ist wirklich, wie kriegen wir das hin? Und das muss eigentlich eine Priorität haben. Leider hat bei uns die Priorität gerade der Haushalt 26, den 25 hoffen wir, dass wir den irgendwie durchstimmen und sagen, na gut, die Mehrheit der Stadträte sagen, ja, jetzt ist eh vorbei, jetzt ist es immer so, aber leider ist dieser Puffer nicht da. Jetzt speziell für Weißwasser wird es natürlich schwierig.
Tina Bernhard, wie wichtig ist denn dieses von A nach B kommen für die jungen Leute? Man hört ja immer, ja klar, für die Jugend ist das wichtig. Die sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Sind sie das denn wirklich? Ich kenne das so, wenn man Kinder hat, fährt man sie sowieso immer rum. Das geht schneller als ein Taxi rufen oder auf den Bus warten.
Das stimmt, aber unabhängig wollen die jungen Menschen ja auch sich von ihren Eltern bewegen. Also man will ja nie immer die Mama anrufen, wenn man irgendwie nachts um eins irgendwo abgeholt werden möchte.
Ist es das wichtigste Thema, das die Jugend beschäftigt, wenn es ums Leben auf dem Land geht?
Also es gibt in vielen kleineren Orten Jugendclubs, die kümmern sich selber. Und da gibt es auch ganz viele tolle Ideen, wie die da von A nach B kommen, ohne dass sie da irgendwie sich aufs Moped setzen oder so. Es ist halt, junge Menschen werden immer als Schülerinnen wahrgenommen. Und so werden auch wird der ÖPNV ausgebaut, gerade jetzt, ne, wenn man an die Busverbindung denkt. Und da denkt man nicht daran, dass die noch zum Verein wollen, ne, oder abends noch mal irgendwo ins Kino gehen wollen oder. Und das ist für die wirklich ein Problem. Also die können ihre Freizeit und sich irgendwo engagieren, ne, oder zum Beispiel noch mal bei der Bürgermeistersprechstunde vorbeigucken. Das ist nicht möglich. Also da sind sie angewiesen auf die Eltern, die ja aber eigentlich auch arbeiten gehen müssen oder auch ein bisschen pendeln. Also das ist schon eine große Herausforderung für die jungen Menschen und für die Familien. Und ja, es ging auch um ÖPNV bei dem regionalen Planungsverband. Und da gab es zum Beispiel die Idee, Nachtbusse einzuführen. Und sie meinten aber nicht Nachtbusse flächendeckend und immer, sondern bei größeren Veranstaltungen. Einfach einen Bus irgendwie 10:30, weil die ab 16 Jahr 22 Uhr dann die Veranstaltung verlassen müssen und einen für die jungen Menschen, die später los wollen. Die haben zwei Busse für eine Veranstaltung erfragt. Und also, dass man da ins Gespräch kommt, ne? Also die Bahnverbindung auch, ne? Weißwasser, Hoyerswerda, das war denen total wichtig. Ich dachte, in Hoyerswerda, als ich da war, die wollen alle nach Berlin. Nö, die wollen nach Weißwasser und die wollen nach Bautzen und da gibt es alte Bahnverbindungen, ne? Und das ist für alle irgendwie total, also für uns alle, wir würden davon alle profitieren. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, oder ja, die war 23, die hat eine Stelle jetzt in Dresden und möchte aber gerne im Landkreis weiter hier wohnen bleiben. Und wenn sie aber dann pendelt und schon im Zug arbeitet, dann reicht das Kontingent vom WLAN nicht, nur für die Hinstrecke. So, das sind doch Sachen, die man angehen kann. Das sind kleine Sachen.
Das sind kleine Elemente im großen Wandel. Genau. Ja. Also das heißt, wir könnten dieses Bequemlichkeitsproblem eigentlich durch bessere Verbindungen in den Griff kriegen. Was meinen Sie?
Das auf jeden Fall. Also eben die Attraktivität. Also da würde ich auch noch mal zustimmen, dass die und auch betonen, dass die Vergabe sozusagen dieser 1 Milliarden dass die natürlich an der, da vor allem dem, der Attraktivität dieser unserer Region gedient hat. Also dass unsere Region ein lebenswerter und attraktiver Ort ist und Menschen auch anzieht, sozusagen, ihnen auch die Möglichkeit gibt, hier zu sagen, hey, das ist interessant, weil genau das brauchen wir ja. Wir haben jetzt vielleicht möglicherweise nicht kein Arbeitsplatzproblem, sondern wir haben ein Arbeits- oder nicht möglicherweise, sondern wir haben sehr wahrscheinlich in nicht wenigen Jahren ein, und wahrscheinlich auch schon jetzt schon ein Arbeitskraftproblem. Und von daher ist das schon in Ordnung und richtig so. Nur jetzt muss man sich eben fokussieren, weil das Geld ist endlich und WLAN ist jetzt auch keine Angelegenheit des Strukturwandels. Die Zugverbindungen sind keine, nicht originär Angelegenheit des Strukturwandels. Aber vielleicht müssen wir auch aufhören, das so zu verengt zu betrachten. Wenn also die internationale Sportschule oder Akademie in Weißwasser nicht über einen Strukturwandel aus irgendwelchen Förderbedingungen finanzierbar ist, dann muss es eben woanders herkommen, das Geld. Das heißt aber, der entscheidende Vorgang, den müssen wir liefern, dass wir uns als Region möglichst mit einer Stimme aufmachen und sprechen und dort, wo die Verantwortung für diese Infrastruktur sitzt, sozusagen, das dort einfordern und anmahnen und sagen, wir brauchen das.
Tina Bernhard, nimmt denn eigentlich die Jugend die Lausitz als lebenswerte Region wahr? Diese Frage wird gestellt im Lausitz-Monitor jedes Jahr in irgendeiner Form. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Ich fand es ganz spannend, ein junger Mann, oder ja, genau, der hat erzählt, dass er wohnt in der Nähe von Hoyerswerda und er hat sich nicht als sächsischer junger Mensch wahrgenommen, sondern als Lausitzer Seenland junger Mensch sozusagen. Also er hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, die Grenze ist mir egal. Ich finde die Lausitz schön und ich möchte hier bleiben. Ich habe hier den Raum, um an meinem Moped zu bauen und das höre ich von jungen Männern ganz oft. Dass es schon dieser Raum ist, den die brauchen, ne, um sich zu verwirklichen. Das ja
auch. Ein Seenländer, sehr schön.
Ein also Seenländer,
das,
ja.
Das heißt, das Moped und die Aktivität zu Hause hat ja eine gewisse Bindungskraft. Wie sieht es denn aus, der Krohrbach, mit der Bindungskraft von Sport in einer Stadt wie Weißwasser, gerade für junge Leute. Man geht sonst immer, früher ist man davon ausgegangen, junge Leute gehen entweder zum Sport oder sie gehen in die Musikschule. Ist das immer noch so?
Mein Weg ging über Sport, ja. Musikschule war bei mir nicht, aber das ist so. Sport hat eine große Bindung. Ja, ich will gar keinen Verein jetzt irgendwo hervorheben, aber ich meine, wir haben, und das ist für so ein Riesenvorteil und ein Fundus in dieser Stadt Weißwasser. Die Vereinslandschaft, die Sportvereinslandschaft hat sich zwischen 1990 und jetzt kaum verändert. Also wir haben kaum irgendwo einen Wegbruch von Vereinen. Wir haben so viel Angebote bei Sportvereinen. Ich kann meiner Meinung nach fast jede Sportart bei uns absolvieren. Und das ist eben auch das, was natürlich prägt. Und das gerade für uns auch, wenn ich sage 200 Kinder und Jugendliche beim Eishockey, das ist ja auch ein soziales Engagement, ne? Dass ich war selber mit 3 Jahren habe ich angefangen mit oder bei Dynamo Weißwasser im Nachwuchs zu spielen. Das heißt, man entwickelt sich der Charakter, man hat jedes Jahr andere Leute neben sich, ne? Und das ist genau das, diese Entwicklung, die wir brauchen. Also wirklich Kinder und Jugendliche, die einen Plan haben, die einen Weg haben, sich frei, aber auch entfalten können, ne? Das ist auch wichtig. Und das sehe ich schon, dieses Angebot Sport ist bei uns wirklich sehr, sehr gut ausgeprägt und das finde ich meiner Meinung nach auch sehr wichtig.
Sie hörten den 11. Muskauer Salon Talk. Unser Thema Engagement, Zusammenleben auf dem Land. Zu Gast waren Tina Bernhard, Sozialarbeiterin aus Görlitz, Projekt Lupus, Thomas Pilz von der Kulturfabrik MEDA in Mittelherwigsdorf und Dirk Rohrbach, Kommunalpolitiker und Manager der Eishockeymannschaft Lausitzer Füchse. Aufnahme und Schnitt Leo Schöning und Daniel George. Mein Name ist Christine Keilholz. Bis bald.